Im Rahmen dieser Beteiligung hat die LWL Archäologie gesagt, das ist eine sehr günstige Lage, keine Verdachtsfläche, aber da ist Südseite, Hanglage, Wasser in der Nähe, da könnte ja mal jemand gewohnt haben. Und hat ein, zwei Schürfungen gemacht und gemerkt, oh, das wird eine größere Sache, das wird auch ein bisschen teurere Sache. Und dann lag die Fläche in ein paar Wochen brach. Die haben tatsächlich ja dann die älteste Siedlung hier ausgegraben und das war schon sehr, sehr spannend.
Das ist amtlich, der Podcast der Stadtverwaltung Attendorn.
Herzlich willkommen zu Das ist amtlich, dem Podcast aus dem Rathaus Attendorn. Mein Name ist Martina Köhler.
Und ich bin Tom Kleine.
Ja, und wir freuen uns, dass wir heute die Caroline Glasbrenner hier im Rathaus zu Gast haben.
Ja, hallo Caroline.
Hallo Tom, hallo Martina.
Hallo Caro.
Ja, Caro, schön, dass du gekommen bist. Erste Frage, wo kommst du her und wo wohnst du?
Ja, ich bin tatsächlich Drolshagener Mädel. Ich komme ursprünglich aus Hützemert.
Eine Drolsche,
genau. Das heißt auch ein bisschen karnevalsaffin. Ja, und tatsächlich seit 2 Jahren wohne ich in Attendorn. Berufsbedingt hat es mich dann doch über Umwege hierher verschlagen und jetzt auch wohnortechnisch hinterhergezogen.
Das mit den Umwegen klingt interessant. Wie war denn der Weg hierher?
Ja, tatsächlich würde ich fast sagen, das Arbeitsamt ist schuld. Ich habe meine Ausbildung bei der Kreisverwaltung Olpe gemacht, habe dann auch noch ein Jahr danach dort gearbeitet.
Und was für eine Ausbildung war das?
Den Bachelor of Laws habe ich dort gemacht, ursprünglich, genau. Ja, habe dann ein Jahr danach noch gearbeitet im Anschluss und mir dann überlegt, ich möchte gerne noch einen Master machen. Habe mich nach längerem Suchen für einen Vollzeitmaster in Speyer entschieden, bin dann 2 Jahre in Speyer gewesen. Nach dem Master dann eine Weile in der Welt rumgetingelt, bis ich pleite war. Da habe ich mich beim Arbeitsamt gemeldet und mich eigentlich NRW-weit beworben und dann ist es Attendorn geworden.
Lass uns nochmal auf das Tingeln zurückkommen. Wo bist du rumgetingelt und wie?
Ja, ich war 10 Monate mit dem Rucksack in Asien unterwegs, war angelegt auf 6 Wochen, ist dann ein bisschen länger geworden, weil es mir so gut gefallen hat, nur Urlaub zu machen und nicht zu arbeiten. Wir haben in Nepal angefangen tatsächlich, ich war mit einer Freundin aus dem Master unterwegs und sind dann über Myanmar, Laos, Kambodscha, Vietnam, Philippinen, China, so darum gekommen.
Ja, von Südostasien ins Bauamt der Stadtverwaltung Attendorn. Das ist natürlich auch ein kurioser Weg, absolut. Was machst du hier genau im Rathaus bei uns?
Ich bin stellvertretende Amtsleitung im Amt für Planung und Bauordnung, Teil des Baudezernats hier und beschäftige mich da mit relativ vielen Themen tatsächlich. Wie unser Titel schon sagt, Planung und Bauordnung, 2 Teilbereiche und ich bin eher im Bereich Planung mit drin.
Ja, bevor wir da näher einsteigen, das ist mit Sicherheit wahnsinnig interessant zu erfahren, was du für ein Aufgabengebiet hier hast. Aber bei mir haben gerade die Ohren geklingelt. Du hast Bachelor of Laws. Die, die mich kennen, wissen, ich habe 86 hier die Lehre angefangen als Verwaltungsfachangestellter mit Berufsschule in Siegen-Weidenau. Und heute heißt es dann so oft Bachelor of Laws oder die Stadt Attendorn sucht einen Bachelor of Arts. Dann hast du den Master an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer gemacht. Kannst du mir und vielen anderen Ahnungslosen mal einfach kurz erklären, was ist denn eigentlich dieser Ausbildungszweig Bachelor of Laws, Bachelor of Arts?
Ja, kann ich gerne machen. Vielen Menschen sagt der Begriff Diplom-Verwaltungswirt oder Diplom-Verwaltungswirtin noch was. Das ist im Prinzip das Diplom, was man analog dann auf den Bachelor übertragen hat. Sprich, man hat auch eine 3-jährige Ausbildung an der Fachhochschule, Theorieanteile und entsprechende Praxisabschnitte dann in der jeweiligen Ausbildungsbehörde. Und es wird mit Schwerpunkt ausgeschrieben, letztendlich Laws oder Arts, ob man eher juristische Anteile hat im Hauptfach, nenne ich es mal, oder Wirtschaftsanteile. Genau, und dann hat man den Bachelor nach 3 Jahren im Idealfall.
Und es klingt auch gut, Bachelor of Laws und Bachelor of Arts. Klingt anders wie Verwaltungsfachangestellter.
Es klingt gut, aber keiner kann sich was drunter vorstellen. Das ist genau das Problem. Also ich sage häufig auch Diplom-Verwaltungswirtin, weil das sagt den Leuten eher was.
Und Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, ich glaube, da haben wir noch so einen Kandidaten hier im Rathaus, oder?
Ja, glaube, der Bürgermeister hat auch mal seinen Fuß in das Gebäude gesetzt.
Ihr seid euch aber nie in der Kantine über den Weg gelaufen, er ist dann doch ein paar Jahre älter.
Leider nicht.
Du bist wie alt?
30.
Gut, der Bürgermeister ist ein bisschen älter. Also da seid ihr euch nie über den Flur in Speyer.
Haben Sie im Nachgang bei der Bewerbung dann festgestellt.
Ich muss nochmal auf die Bachelor zurückkommen. Welche Aufgabengebiete decken diese jeweiligen Bachelor ab? Also Bachelor of Laws und Bachelor of Art, sind das dann unterschiedliche Amtsbereiche, in denen man hinterher tätig ist?
Ich würde sagen, im Durchschnitt ja. Also tatsächlich Bachelor of Arts hat viel Wirtschaftsschwerpunkte, viel im Finanzbereich tätig, während Bachelor of Laws so ein bisschen Generalist in allen juristischen Themen sein soll. Das heißt, wir sind keine Juristen, aber haben den juristischen Schwerpunkt, sprich Arbeit mit Gesetzen, Erstellung von Bescheiden, das ist vom Sozialamt über den Baubereich, Ordnungsbehörden ganz klassisch, dann so die Hauptaufgabenbereiche, würde ich sagen.
Und so deine Aufgabengebiete jetzt hier im Rathaus, kann man das enger umfassen? Also klar, du bist auf Etage 2 im Baubereich, da haben wir natürlich das Bauamt, das Tiefbauamt, die Gebäudebewirtschaftung, die Geber. Wir wissen alle, das ist ein großes Team, aber welches Puzzlestück bist du jetzt da oben?
Ja, das Puzzlestück, ein Teil des Amtes für Planung und Bauordnung. Der Titel sagt ja schon, wir haben einmal den Bereich Bauordnung, sprich das macht ein Kollege von uns, der ist Architekt, zuständig für sämtliche Bauberatungen. Ne, Menschen möchten irgendwas tun, fragen uns, ob sie das dürfen und wir beraten oder stimmen Stellungnahmen auch mit der Kreisverwaltung Olpe ab, die ja dann wiederum für Baugenehmigungsverfahren zuständig wäre. Der Großteil in meinem Amt jetzt ist aber der Planungsbereich, sprich klassisch Bauleitplanung, Stadtentwicklung, vom Flächennutzungsplan über Bebauungspläne und da sind wir viel im Querschnitt auch mit anderen Ämtern hier unterwegs, um Zulässigkeiten zu schaffen, Fragen zu prüfen von Flüchtlingsunterkünften, Mobilfunk, haben wir eigentlich mit ganz vielen Kollegen im Haus was zu tun.
Was macht denn da die Stadt Attendorn und was macht der Kreis Olpe?
Im Baugenehmigungsbereich lässt sich das recht einfach trennen, das gibt uns die Bauordnung alles vor. Wir haben Genehmigungsverfahren ganz klassisch, wo der Kreis Olpe als verfahrensführende Behörde das ganze Zepter in der Hand hat und uns als Stadt nur beteiligt. Wir können eine Stellungnahme dann abgeben zu unseren Belangen. Es gibt Freistellungsverfahren, da werden die Unterlagen bei uns eingereicht. Das sind Dinge, wo wir zum Beispiel über einen Bebauungsplan schon einen gewissen Rahmen gesetzt haben und dann einfacher prüfen können, ob das Ganze diesem Rahmen auch entspricht. Es gibt genehmigungsfreie Vorhaben, da tut gar keiner was. Da würden wir lediglich beratend tätig werden, um dem Bürger zu signalisieren, ja, das darfst du so machen.
Ja, du hast ein paar Aufgabengebiete genannt, fallen mir bei dir auch ein, hier Stadtplanung, Energienutzung, Windenergie, Klimaschutz. Wir von der Pressestelle kennen dich ja auch alljährlich mit dem Denkmalschutz, mit dem Tag des Denkmals und so weiter. Da hast du auch viel mit zu tun. Gibt es so ein Lieblingsaufgabengebiet von dir, was du besonders gerne machst von all diesen vielen Aufgabengebieten, die du machst?
Ist ganz schwer zu sagen, muss ich sagen, weil es wandelt sich mit der Zeit. Tatsächlich nimmt im Moment ja erneuerbare Energien einen größeren Stellenwert ein. Das ist, finde ich, super spannend. Windenergie beschäftigen wir uns jetzt sehr lange schon mit unserem Teilflächennutzungsplan, so als konzeptionelle Erarbeitung. Jetzt hat die Bundesregierung sämtliche Gesetze über den Haufen geschmissen, jetzt geht es von vorne los. Photovoltaik wird immer mehr, das heißt, das sind jetzt gerade so Themen, die mir persönlich auch irgendwie unter den Nägeln brennen. Und dann gibt es eben die Themen, die muss man im Alltag mitbearbeiten, das ist völlig klar, Verwaltungsarbeit gehört dazu. Und Denkmalschutz war so ein Thema, das habe ich als sehr unliebsam empfunden am Anfang, ich komme aber rein.
Also den Eindruck haben wir auch hier in der Pressestelle, wenn du dann alljährlich kommst und wir sollen den Tag der Denkmalpflege oder Tag des Denkmals bewerben, dann strahlst du eigentlich immer. Also das Thema Denkmalschutz ist schon was, was dich auch persönlich interessiert.
Mittlerweile, ja, doch, es wird.
Wohnst du eigentlich selbst in einem Altbau?
Nein, leider nicht. Tatsächlich ist das Gebäude gerade mal knapp 5 Jahre alt, würde ich behaupten. Aber was nicht ist, kann noch werden.
Mhm. Hier in Attendorn dann?
Genau, richtig.
Wenn du im Urlaub bist, siehst du Denkmäler oder Altbauten mit anderen Augen, seitdem du dich damit beschäftigst?
Absolut, ja. Also das kann ich ganz definitiv bejahen. Man geht mit ganz anderen Augen auch durch die Welt, einem fallen ganz andere Sachen auf. Und es kann mal vorkommen, dass ich zu einem Gebäude hingehe, mal vorsichtig an die Fassade packe und denke, oh, das haben sie gut gemacht.
Also, du kratzt am Putz.
Kann vorkommen, wenn ich einen guten Tag habe.
Stelle ich mir gerade sehr gut vor, in so einem kleinen bayerischen Dorf. Caroline Glasbrenner. Kratzt am Putz.
Kann komische Fragen auch.
Jawohl. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema. Da seid ihr Denkmalpfleger, du bist ja quasi Denkmalpfleger. Wir sind ja bei Hauseigentümern, seid ihr oft die Buhmänner. Da stoßen ja auch schon mal die Interessen aufeinander zwischen dem Denkmalpfleger und dem Hauseigentümer. Kannst du da ein bisschen was aus dem Alltag erzählen?
Ja, das ist tatsächlich so. Da kann ich zustimmen. Zum Kaffee werden wir nicht als erstes eingeladen. Aber das ist vielleicht auch unsere persönliche Mission im Denkmalschutz, zu vermitteln, dass wir gar nicht so schlimm sind eigentlich. Ja, du hast völlig recht. Eigentümer gehen natürlich mit einer ganz anderen Herangehensweise an so Themen. Ne? Die haben ihre Bedürfnisse, was Wohnen angeht, was auch eine bestimmte Vorstellung vom eigenen Haus oder Gebäude angeht. Und die Denkmalpflege geht von einer ganz anderen Warte da dran. Die möchte natürlich das Beste für die Bausubstanz, für das Erscheinungsbild. Und dann versucht man eben, Kompromisse zu finden.
Ich glaube, kennengelernt haben wir beide uns so richtig bei den Ausgrabungen in Listern, oder? Vorher haben wir uns, glaube ich, so ein paar Mal über den Flur sind wir uns begegnet. Das war auch eine furchtbar spannende Sache. So Ausgrabungen finde ich ja echt persönlich auch sehr, sehr spannend. Ich bin auch historisch sehr interessiert. Aber das war nochmal so ein besonderes Highlight in Listern, oder?
Ja, absolut. Zumal da wirklich gar keiner mit gerechnet hatte. Also bei unseren Verfahren beteiligen wir mittlerweile standardmäßig immer die Baudenkmalpflege und die Bodendenkmalpflege. Die Kollegen von der Bodendenkmalpflege sitzen ja in Olpe. Das ist ganz praktisch, da hat man einen kurzen Draht zueinander. Ja, und Neulisternull war ein normales Bauleitplanverfahren für ein Wohngebiet. Im Rahmen dieser Beteiligung hat die LWL Archäologie gesagt, das ist eine sehr günstige Lage, keine Verdachtsfläche, aber da ist Südseite, Hanglage, Wasser in der Nähe, da könnte ja mal jemand gewohnt haben. Und hat ein, zwei Schürfungen gemacht und gemerkt, oh, das wird eine größere Sache, das wird auch eine bisschen teurere Sache. Und dann lag die Fläche in ein paar Wochen brach. Die haben tatsächlich ja dann die älteste Siedlung hier ausgegraben und das war schon sehr, sehr spannend.
Absolut, das kann ich nur bestätigen.
Wenn ich jetzt selber ein Haus baue und ich finde während der Bauarbeiten auf meinem Grundstück irgendwie in der Baugrube irgendwelche altertümlichen Dinge, was passiert dann? Bist du die Ansprechpartnerin oder muss ich beim LWL anrufen oder schlage ich die Hände über den Kopf zusammen
genau.
und weine erstmal ein bisschen, wie läuft das ab?
Genau, das heißt, du hast entweder sehr viel Glück oder sehr viel Pech gehabt, je nachdem, was man findet. Tatsächlich ist es so, dass Eigentümer, die da auf etwas stoßen oder auch jeder andere verpflichtet ist, per Gesetz das den Denkmalbehörden anzuzeigen. Ob du das jetzt bei mir machst und ich an die Archäologen weiterleite oder direkt bei den Archäologen, das ist am langen Ende egal. Wichtig ist, dass jemand mit Sachverstand da drauf guckt und prüft, ob es was zu prüfen gibt. Den Sachverstand habe ich definitiv nicht. Also ich bin immer wieder fasziniert, was die Kollegen aus Olpe im Boden sehen und was die für Schlüsse daraus ziehen können. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass man dann sagt, zum Schutz dieses Kulturgutes oder auch der Informationen, die dahinter stecken, wird erstmal genau geguckt, geprüft, dokumentiert und dann im Idealfall die Baustelle zügig wieder freigegeben.
Jetzt haben wir gerade die Abkürzung LWL gehört. Für alle, die das nicht so präsent ist, es ist nicht der Sportclub Listernull Windhausen Lichtringhausen, sondern LWL steht für...
Genau, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe in diesem Fall, die für unseren Zuständigkeitsbereich auch in der Baudenkmalpflege
sind. Ja, wunderbar. Ich kann auch bestätigen, dass dir die Gummistiefel, die du da anhattest bei den Ausgaben, wirklich sehr gut gestanden haben. Jetzt bist du ja nicht immer mit Gummistiefeln unterwegs, sondern auch natürlich im schicken Bürodress. Wie sieht denn so dein Tagesablauf aus? Du bist ja jetzt nicht nur draußen bei den Denkmälern oder bei den Windenergieanlagen oder bei Ausgrabungen in Listernull. Kann man das festmachen? Hast du einen geregelten Tagesablauf?
Das Schöne ist tatsächlich, dass es nicht so der klassische Bürojob mit dem immer gleich getakteten Tagesablauf ist, aber vom Grundsatz komme ich morgens ins Büro. Ich bin mit 7:30 bei mir im Team schon eigentlich immer einer der Letzten. fange erstmal an, E-Mails zu sortieren, meine To-Do-Listen vom Vortag zu sichten und mache mich dann an die Arbeit. Im Wesentlichen wird der Tag durch die laufenden Projekte bestimmt, durch Fristen in den B-Planverfahren und durch Telefonate und Mails, ganz klassisch. Aber, und das ist ja das Schöne im Baubereich, wir können auch immer mal vor die Tür gehen, Baustellen angucken, Abnahmen machen. Von daher ist Gott sei Dank kein Tag wie der andere.
Den Rentnern guten Tag sagen an den Baustellen.
Absolut.
Gehört dazu in Attenhund.
Die haben das im Griff.
Ja, jetzt ist gerade wieder eine Abkürzung gefallen. B-Plan. Wir Fachidioten im Rathaus wissen, was das ist. Was ist der B-Plan?
Der Bebauungsplan in dem Fall tatsächlich.
Okay.
Genau.
Kannst du sagen ungefähr, wie viel deiner Zeit du im Büro bist und wie viel du draußen bist?
Ich bin schon überwiegend im Büro. Es hängt immer tatsächlich vom Projektstatus ab. Wir hatten jetzt in den letzten 3 Jahren ja zum Beispiel das Fassaden- und Hofprogramm laufen, dieses Förderprogramm. Da war ich im Schnitt schon häufiger draußen als davor für Ortstermine, für Beratung oder auch mal für Abnahmen. Bei Denkmalprojekten ist es immer an eher Sammeltage geknüpft, weil das mit den Kollegen aus Münster gemeinsam passiert und die reisen natürlich dann einmal an. Dann machen wir mehrere Baustellen in einem Rutsch durch. Also tatsächlich überwiegend Büro und dann abhängig von den Projekten hier und da mal unterwegs.
Hast du viel Besucherverkehr oder hält sich das eher im Rahmen?
Tatsächlich wieder sehr viel, ja. Liegt an verschiedenen Faktoren. Zum einen sagte ich ja Bauberatung. Ne? Viele kommen dann gerade vorbei, auch ältere Damen und Herren, die vielleicht jetzt gerade in der Corona-Zeit den Garten noch mehr nutzen wollten. Kann ich da einen Schuppen bauen? Kann ich meine Garage erweitern? Einen Swimmingpool bauen? Das kam jetzt sehr vermehrt in der Corona-Zeit. Uns macht die Grundsteuerreform recht viel Arbeit. Baujahre raussuchen, Grundrisse. Die Steuerberater halten uns da ganz schön auf Trab. Und ja, an sich bei Bauleitplanverfahren sind wir natürlich auch dafür da, dass Bürger ihre Stellungnahmen abgeben können.
Wenn ich jetzt in meinem Garten nachhaltige Energie erzeugen möchte, wie ich möchte ein kleines Windrädchen bauen, nur für uns zu Hause zur Nutzung, oder meine Gartenhütte soll ein Solarpanel bekommen, kann ich das machen? Oder kann ich mir irgendwas an den Balkon bauen? Oder. Bist du Ansprechpartnerin für solche Fragen?
Auch, ja, durchaus. Das wird jetzt im Moment vermehrt bei uns geprüft, die Anfragen steigen, gerade aus privater Sicht. Die weltpolitische Lage tut da sicherlich ihr Übriges. Sind wir eigentlich genau bei der Zuständigkeit wie gerade? Wenn es im größeren Stile ist und man eine Baugenehmigung bräuchte, wäre sicherlich der Kreis Olpe erster Ansprechpartner. Gerade bei so kleinen privaten Anlagen haben wir viele Möglichkeiten, da auch schon genehmigungsfrei was zu machen. Und da dürft ihr uns anrufen und dann beraten wir da.
Wenn wir jetzt sagen Windräder oder Solarkraft und du hast den Denkmalschutz unter deinen Fittichen, ist Denkmalschutz und alternative Energie Widerspruch?
Kann einer werden, ja. Das ist tatsächlich ein recht brisantes Thema im Moment. Wir haben zum einen jetzt die Energiekrise und auch werden ja vermehrt von den oberen Behörden bis zum Ministerium hin angehalten, die erneuerbaren Energien mit besonderer Bedeutung in die Abwägung einzustellen. Das heißt schon wirklich viel auch auf dieses Energiesparen, erneuerbare Energien zu gehen. Zum anderen habe ich den Denkmalschutz, wo ich immer wieder betonen muss, Kulturgut mit Verfassungsrang, ähnlich hoch in der Abwägung. Das heißt, da muss man dann im Einzelfall wirklich gucken, wie weit können wir gehen. Und ein ganz beliebtes Thema, wo ich auch mit den Kollegen von den anderen Denkmalbehörden jetzt im Austausch bin, ist dann jetzt Photovoltaik auf Dachflächen an Denkmälern. Wir möchten ungern einem Denkmalbesitzer sagen, nee, das geht gar nicht, das darfst du nicht. Ne? Weil auch der hat natürlich seine Interessen in der Energieerzeugung. Und dann wäre wieder der Fall Kommunikation, Kompromissfindung. Können wir es auf die abgewandte Dachfläche machen? Können wir es entspiegeln oder irgendwie so machen, dass es wenig das Erscheinungsbild beeinträchtigt? Und dann würden wir Lösungen suchen.
Kannst du in dem Fall auch beratend tätig sein?
Soweit, wie ich es fachlich leisten kann, tatsächlich.
Also genau, wenn jetzt ein Hausbesitzer ankommt und sagt, ich möchte energetisch sanieren, obwohl ich in einem denkmalgeschützten Haus wohne, weil andernfalls wachsen mir die Kosten über den Kopf. Mhm. Wie kompromissbereit bist du da?
Ich hole mir dann Hilfe vom LWL, vom Landschaftsverband, und wir machen das so in gemeinsamer Arbeit. Letztendlich bin ich als untere Denkmalbehörde hier für die jeweilige denkmalrechtliche Erlaubnis zuständig, tue das aber immer in Benehmensherstellung oder nach Anhörung mit unseren fachlichen Kollegen, die von Restauratoren über Glaser, über Architekten, Kunsthistoriker ja alles am Start haben. Und dann würde man tatsächlich sämtliche Belange in die Waagschale werfen und gucken, was man auch von der Substanz her realisieren kann. Bei Solaranlagen und alten Gebäuden kann die Statik zum Beispiel ein schwieriges Thema werden. Wenn man wirklich so Stöcke aus dem Wald als Dachboden hat und dann ein modernes Solarpanel da drauf machen möchte, kann das kritisch werden. Und da würden wir dann eben schauen, was kann man ertüchtigen, unter welchen Auflagen kann man das ertüchtigen.
Caroline, wenn man das alles so hört und wenn man dich auch ein bisschen kennt und weiß, du musst ja auf der einen Seite Recht und Ordnung natürlich vertreten bzw. auch einhalten, aber ich glaube, wie ich dich einschätze und auch nach den bisherigen Minuten unseres Podcasts hier, ist der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern dir sehr, sehr wichtig.
Absolut.
Du bist nicht die Hardlinerin, sondern du hörst auch zu.
Ja, doch, ich würde schon versuchen, das genauso zu bejahen. Das mag manch Eigentümer vielleicht anders sehen, aber ich habe zwei Missionen im Leben. Die eine ist, Menschen im Ausland zu zeigen, dass Deutsche durchaus Humor haben. Und die zweite ist, Menschen außerhalb der Verwaltung zu zeigen, dass Menschen in Rathäusern ganz so schlimm sind.
Ich bin gar nicht so sicher, was davon die größere Hürde ist.
Man braucht ja Aufgaben.
Ja, genau. Man braucht Aufgaben. Und du hast es ja auch vorhin gesagt, oder du kommst ja aus Hützemeer, lebst jetzt in Attendorn. Gibt es einen Mentalitätsunterschied? Das heißt immer so ganz unterschwellig, der Attendorner an sich sei ein wenig kompliziert. Hast du das schon irgendwie feststellen dürfen? Gibt es, wie gesagt, einen Mentalitätsunterschied zwischen Drolzheim, Hützemet und Attendorn?
Ich meine, erstmal seid ihr Stadt und wir sind Land.
Das so.
Ist ja schon mal offensichtlich. Vom Grundsatz her mit meiner Sicht von außen empfinde ich den Durchschnittsattendorner doch als recht anspruchsvoll.
Der Durchschnittsattendorner. Was ist der Durchschnittsattendorner?
Ja, tatsächlich jemand, der ein starkes Eigeninteresse auch in seiner Stadt hat. Hier wird ja viel getan, um die Stadt nach vorne zu bringen, aber das geht auch mit hohen Erwartungen in jede Richtung einher. Ne? Und dann müssen wir im Rathaus uns natürlich auch manchmal auf den Hosenboden setzen und sagen, ja gut, an die Arbeit.
So ist das. Ja, Stadt und Land ist ein gutes Stichwort. Das haben wir auch immer, das machen wir beide ja auch immer bis zum Exzess, Frau Köhler und ich. Ich komme ja aus der großen Stadt, aus Attendorn, und sie ist ja dann eher vom Land. Aber gut, das war jetzt nur so ganz, ganz nebenbei. Hast du schon mal irgendwas Außergewöhnliches erlebt? Denn du bist jetzt auch schon ein paar Jahre hier an Bord. Über Listerlohn haben wir gesprochen, aber gab es irgendwie auch mal eine kuriose Situation oder irgendwas, wo du jetzt im Nachgang noch ein bisschen drüber schmunzeln musst?
Also ich glaube tatsächlich, die Begegnungen mit den Archäologen als solche lassen mich häufiger schmunzeln.
Das sind schon Nerds, oder?
Ja, und ich bewundere die Geduld, die haben. Das wäre tatsächlich nicht mein Job. Aber wenn man dann da steht als untere Denkmalbehörde und eigentlich die Aufgabe hat, die Entscheidung zu treffen, und dann stehen 5 Fachleute der Archäologie da und bewundern den Schlamm, sage ich mal platt, und unterhalten sich über die Schichten, und für mich sieht alles braun aus, und dann gesagt, ja, ne? Gut, oder? Ja, doch. Also die Zusammenarbeit ist spannend, Anekdoten gibt es sicherlich viele, aber Denkmalschutz bringt mich schon ins Schwitzen manchmal.
Okay, du hast es angekündigt, ganz am Anfang unserer Episode. Hützemerth, Drolzhagen, Karnevalshochburg, Attendorn, Karnevalshochburg. Ja, hier im Rathaus wird ja auch, also wir sind ja nicht nur die humorfreie Zone hier, sondern gerade auch Altweiber, da macht ihr Weiber ja schon ziemlich viel hier. Warst du vorher schon ein Karnevalsjeck oder ist das jetzt auch durch die Attendorn-Zeit gekommen?
Ist deutlich verstärkt worden durch die Attendorn-Zeit. Also als Kind fand ich Karneval ganz furchtbar und habe mich immer versteckt und wollte nicht raus. Fand ich auch Blasmusik ganz schrecklich. Irgendwann, wenn man älter wird, habe ich mich in Drolzhagen für den Karnevalsumzug interessiert. Und in Attendorn im Rathaus war ich am Anfang so, ja gut, auf der Arbeit zum Kollegen kennenlernen, prima. Jetzt bin ich mittlerweile im Orga-Team und ganz vorne mit am Start.
Okay, jetzt hat die Caroline Glasbrenner auch Feierabend, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, keine Ahnung. Wir haben ja auch das flexible Arbeitsmodell hier im Rathaus. Das heißt, wir können ja auch durchaus mal morgens 2 Stunden später kommen und dafür dann eben auch abends mal ein bisschen länger machen, je nachdem. Machst du davon auch Gebrauch, von diesen flexiblen Arbeitszeiten, oder bist du so 8 bis 16 Uhr und gut ist?
Ich bin vom Rhythmus schon eher klassisch unterwegs. Ich mache teilweise morgens vor der Arbeit ganz gerne schon Sport, deshalb komme ich auch etwas später, bleibe dann allerdings auch etwas länger. Aber vom Grundsatz finde ich das natürlich super, dass ich mir das alles frei einteilen kann. Ich habe auch noch die Sitzung regelmäßig abends. Da ist dann die eine oder andere Überstunde drin, die ich dann an anderer Stelle natürlich auch gerne abfeiern kann.
Das hätte ich jetzt auch noch gefragt. Du bist ja auch, glaube ich, Protokollführerin in Sitzungen.
Genau.
Genau. Welche Sitzungen sind das? Welche Ausschüsse betreust du da?
Also von der Organisation her den Forstausschuss und den Ausschuss für Planen, Bauen, Klima und Umweltschutz. Und in dem letzteren bin ich dann auch Protokollführerin.
Okay, das heißt, du sorgst auch für die Zusammenstellung der Tagesordnung, du sorgst für das Protokoll. Also so eine Sitzung ist ja nicht nur einfach, um 17 Uhr wird das Rathaus aufgeschlossen und 19 Uhr wieder abgeschlossen, sondern in so einer Sitzung, und sei es in Anführungszeichen nur der Forstausschuss, wo ja wirklich die Themen dann übersichtlich sind, ist aber doch eine Menge Arbeit.
Absolut, das geht ja erstmal los, die Fristen im Auge zu behalten für die Einladung, mit den Vorsitzenden die Tagesordnung abzustimmen und mit den Kollegen im Haus natürlich ein Auge darauf zu halten, dass das dann auch alles mit Sinn und Verstand verschickt wird, und dann letztendlich innerhalb der Sitzung dann auch das Protokollieren, hinterher die Mitschrift und da auch immer die Rückkopplung mit den Vorsitzenden und den Stadtverordneten.
Das klingt nach einem langen Arbeitstag. Wie entspannst du dich? Was machst du nach deinem langen Arbeitstag?
Ich gehe am liebsten raus tatsächlich. Ich bin sehr outdoor-affin, würde ich sagen. Mache sehr gern Sport, von Wandern über Fahrradfahren, über Klettern. Vieles, was mich dann rauszieht. Und an Wochenenden bin ich recht viel unterwegs. Und ja, kriege mich gut beschäftigt.
Das heißt, Klettern hoch hinaus, jetzt outdoor am Felsen, oder bist du auch in der Boulderhalle zu finden?
Sowohl als auch. Also von Bouldern Indoor über Klettern Indoor, Klettern Outdoor, alles ganz gerne dabei.
Caroline Glasbrenner, eine Frau will hoch hinaus.
Gibt es auch nicht nur für die Höhe, sondern auch was für die Weite? Hast du Reisepläne?
Ja, ich bin tatsächlich sehr von Fernweh geplagt regelmäßig. Da hat Corona mir jetzt länger einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber tatsächlich geht es jetzt dieses Jahr nach Ecuador. Und dann kann ich mal Südamerika von meiner Liste x'en. Mal gucken, wie gut es läuft. Ich freue mich schon riesig drauf.
Bis dahin musst du aber noch ein bisschen Taschengeld verdient haben beim Bundesliga-Tippspiel im Kollegenkreis. Wie sieht es da im Moment aus?
Er ist einen Tagessieg eingefahren letzte Woche.
Herzlichen Glückwunsch. Dann ist die Reise nach Ecuador fast schon finanziert.
Quasi, ja. Dafür, dass ich sonst im unteren Drittel rumdümpel, ist das schon ein großer Erfolg für mich.
Ja, Caro, das war wahnsinnig interessant. Podcast, ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm für dich.
Nee, war spannend. Hat richtig Spaß gemacht.
Den Eindruck hatten wir auch. Das war es dann mit dem Podcast Das ist amtlich, dem Podcast der Stadtverwaltung Attendorn. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt wie immer in die Kommentare. Denkt noch dran, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sagen Dankeschön an Caroline Gleisbrenner.
Sehr gerne.
Ich bin der kleine Tom.
Und ich die alte Martina.
Wir hören uns.
Jetzt ist es amtlich.